SRF 2 Kultur.
Die Solgrenska Uniklinik in Göteborg. Die Frau auf dem Operationstisch ist Mitte 30 und hat keine Gebärmutter, eine angeborene Fehlbildung. Jetzt transplantieren ihr die Ärzte die Gebärmutter einer 61-jährigen Spenderin.
Wenn es irgendwo da draußen noch eine Chance auf ein eigenes Kind gibt, dann werden manche Leute alles dafür tun, um diese Chance zu ergreifen.
Anfang 2014, ein knappes Jahr nach der Transplantation, wird die Frau schwanger. 8 Monate später bringt sie einen gesunden Jungen auf die Welt. Beide sind wohlauf.
Als ich das Baby per Kaiserschnitt geholt habe, hat es sofort geschrien. Ein Zeichen, dass es ihm gut geht. Das ganze Team war überglücklich. Und gleichzeitig war es irgendwie unwirklich, weil wir einfach nicht glauben konnten, dass wir es geschafft hatten.
Für immer fruchtbar? Grenzgänge in der Fortpflanzungsmedizin. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Marike Degen.
Mats Brennström hat gerade einen Vortrag gehalten auf dem Jahreskongress der europäischen Reproduktionsmediziner Anfang Juli in München. Der große Saal im Kongresszentrum war brechend voll. Du bist jetzt eine Berühmtheit, hat ein Kollege danach zu ihm gesagt. Der Gynäkologe lächelt müde.
Das war nur ein alter Freund, der mich im Fernsehen gesehen hat. Wir legen es nicht darauf an, in den Medien zu landen. Aber das Interesse ist groß, weil es ethisch umstritten ist und weil es um ganz fundamentale Fragen geht.
Mats Brennström und sein Team an der Solgrenska Universität haben insgesamt 9 Frauen eine Gebärmutter transplantiert. Die Spenderorgane stammten von deren Müttern, Schwestern, Tanten, Freundinnen. Bei 7 Frauen scheint der Uterus normal zu funktionieren. Sie haben regelmäßig ihre Menstruation. Jetzt versuchen sie, mittels künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, erklärt er. Dass eine der Frauen schon schwanger ist, sagt er nicht. Bis zur Geburt ist Nachrichtensperre.
Schon vor der Transplantation haben wir den Frauen Eizellen entnommen und sie in der Petrischale mit den Spermien ihrer Partner befruchtet. Jetzt setzen wir einen Embryo nach dem anderen in die transplantierte Gebärmutter ein.
Die meisten Studienteilnehmerinnen waren schon ohne Uterus auf die Welt gekommen. Andere hatten ihn durch eine Krebserkrankung verloren. Für die Chance auf ein eigenes Kind nehmen die Frauen viel auf sich. Die schwere Operation, die Einnahme von Immunsuppressiva, die künstliche Befruchtung. Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
Wir Ärzte, wir treffen immer wieder Frauen, die keine Kinder bekommen können, weil sie keinen funktionstüchtigen Uterus haben. Und ich denke, dass wir ihre Unfruchtbarkeit behandeln sollten. Wie alle anderen Arten von Unfruchtbarkeit auch. Das wollen wir herausfinden. Und dann werden die Politik und die Versicherungen darüber entscheiden müssen, ob sie so eine Behandlung regulär anbieten, weil sie natürlich sehr teuer ist und extrem schwierig.
Im Jahr 36 nach der Geburt des ersten Retortenbabys wagt die Reproduktionsmedizin Grenzgänge, die weit über die künstliche Befruchtung hinausgehen. Frauen ohne Gebärmutter bekommen eine transplantiert. Frauen, die mit dem Kinderkriegen einfach noch warten wollen, lassen ihre Eizellen einfrieren und Jahre später wieder auftauen. Und wer keine Eizellen oder Spermien hat, kann sie sich vielleicht bald schon im Labor heranziehen lassen, aus den eigenen Stammzellen. Um den Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen, werden die Grenzen der Biologie verschoben. Fast alle dieser Verfahren befinden sich im experimentellen Stadium. Ihr Nutzen, ihre Risiken, unbekannt. Die Fertilitätsklinik am Rigshospitalet in Kopenhagen. Ein Krankenhausflur, weiße Wände, meterlang, die Sessel aus hellem Holz und grobem Stoff. Ein paar Frauen, die Infusionen in ihre Venen sickern lassen, lesen, schweigen. Auf Flachbildschirmen Großaufnahmen von Pipetten und Petrischalen. weiße Kittel, blaue Handschuhe. Wer hierher kommt, hat die Grenzen der Fruchtbarkeit am eigenen Leib erfahren. Ein Mann um die 30 starrt mit verschränkten Armen vor sich hin. Eine Frau weint.
Unfruchtbarkeit ist ein Riesenproblem in Dänemark. Jedes zehnte Kind wird hierzulande nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung geboren. Das sind Tausende.
Die Reproduktionsmedizinerin Katrine Birk-Petersen sitzt in einem Behandlungszimmer weiter hinten im Gang. Ein Ultraschallgerät, ein gynäkologischer Stuhl. Die Jalousien vor den Fenstern sind zugezogen.
Neue Techniken in der Reproduktionsmedizin voranzutreiben, ist eine gute Sache. Aber die meisten Paare werden davon nicht profitieren. In erster Linie haben wir weniger Kinder, weil wir einfach zu lange warten. Und deshalb versuchen wir hier einen anderen Weg.
Katrine Birk-Petersen und ihre Kollegen betreiben hier am Kopenhagener Rigshospitalet die Fertility Assessment and Counseling Clinic, eine Fruchtbarkeitsklinik und Beratungsstelle.
Willkommen, Elisabeth.
Tag, Squire.
Die Zeit zum Kinderkriegen wird vom Körper vorgegeben und sie ist auf wenige Jahre beschränkt. Die Ärzte am Rigshospitalet wollen, dass junge Menschen sich dessen bewusst sind, sich danach richten. Wer wissen möchte, wie es um die eigene Zeugungs- oder Gebärfähigkeit bestellt ist, kann sich hier also untersuchen lassen. Abschätzen, wie viel Zeit noch für eine natürliche Schwangerschaft bleibt. Die meisten Klienten sind Mitte 30, weiblich, kinderlos. Wie Elisabeth.
Well, my name is Elizabeth and I'm 33 years old. No, sorry, I'm 34 years old. And I live in Copenhagen, where I work as a freelance journalist.
Ich bin Journalistin. Seit einem Jahr bin ich verheiratet. Mein Mann hat schon einen Sohn, der jede zweite Woche bei uns ist, Hugo. Und ja, irgendwie ist er auch mein Kind. Mein Mann sagt immer, dass er sich eine Tochter wünscht, die so aussieht wie ich früher. Ich war nämlich wirklich ein süßes Kind. Jedenfalls, er sagt, dass wir es einfach versuchen sollten. Ich bin diejenige, die da eher zögerlich ist.
Die Fertility Assessment and Counseling Clinic ist auch ein Forschungsprojekt. Die Ärzte wollen die entscheidenden Risikofaktoren für eine Unfruchtbarkeit ermitteln. Über allem schwebt ein Gedanke, der nach Ansicht der Kopenhagener in der Reproduktionsmedizin bislang vernachlässigt wird: Prävention. Eine drohende Unfruchtbarkeit erkennen, bevor sich die Frauen und Männer in einer Fertilitätsklinik wiederfinden.
Ich glaube viel an Schicksal und dass alles zu einem kommt, wenn es kommen soll. Irgendwie hatte ich schon immer das Gefühl, dass es für mich schwierig werden könnte. Ich war noch nie schwanger und mit 34 waren viele schon mal schwanger, auch unbeabsichtigt. Ich nicht. Und deshalb dachte ich oft, vielleicht kann ich gar nicht.
Katrine Birk-Petersen wird Elisabeths ovarielle Reserve vermessen, die Fähigkeit ihrer Eierstöcke, fruchtbare Eizellen zu produzieren. Die ovarielle Reserve gibt Hinweise darauf, wie gut Elisabeths Chancen auf ein eigenes Kind stehen, jetzt und in den kommenden Jahren.
Wir besprechen zuerst den Fragebogen, den sie zu Hause ausgefüllt hat. Ich möchte noch mehr Details. Hat sie regelmäßig ihre Periode? Hat sie einen stressigen Job? Und ich frage sie nach ihrer Mutter.
Rauchen, Stress, Chlamydieninfektionen, Blinddarmoperationen, all das kann die Fruchtbarkeit einschränken. Die Fortpflanzungsfähigkeit ist auch genetisch begrenzt. Deshalb will die Ärztin wissen, wann die Mütter ihrer Klientinnen in die Menopause gekommen sind. Elisabeths Mutter war früh dran, mit Mitte 40. Schon 10 Jahre vor der Menopause, sagt Katrine Birk, ist es fast unmöglich, noch ein Kind zu bekommen.
Wir machen jetzt noch einen Bluttest, der die Konzentration des Anti-Müller-Hormons misst. Dieses Hormon wird von kleinen Zellen ausgeschüttet, die um die Eizellen herumliegen. Der Bluttest gibt uns auch Informationen darüber, wie viele Eizellen heranreifen.
Zum Schluss wird sich die Ärztin Elisabeths Eierstöcke direkt ansehen, mithilfe eines transvaginalen Ultraschalls. Eizellen. Sie sind der Schlüssel zur Fruchtbarkeit. Und sie sind ihr wundester Punkt. Im Gegensatz zu den Spermien, die permanent neu gebildet werden, werden die Eizellen der Frau höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben, noch im Mutterleib, angelegt und dann im Laufe des Lebens aufgebraucht.
Okay. So you asked me about the ovaries.
Sie haben nach den Eierstöcken gefragt. Hier habe ich zwei Beispiele.
Katrine Birk zieht zwei Ultraschallbilder aus der Folie.
First of all, you can see this is a normal ovary.
Das hier ist ein normaler Eierstock. Er sieht ein bisschen aus wie eine Bohne mit lauter jungen Eizellen. Hier, die schwarzen Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also hier gibt es 10 sogenannte Ovarialfollikel. Das ist normal. Das ist ein normaler rechter Eierstock. Aber wenn wir uns den Eierstock einer anderen Patientin ansehen, hier, er ist kleiner und es gibt viel weniger Eizellen. Wir können nur 1, 2, 2 Eier zählen.
Was weg ist, ist weg. Doch was tun, wenn die Jahre vergehen und kein passender Mann in Sicht ist? Die moderne Reproduktionsmedizin bietet neuerdings auch dafür eine Lösung. Man lasse sich in möglichst jungen Jahren Eizellen entnehmen und einfrieren. Jahre später, wenn die natürliche Eizellenreserve längst aufgebraucht ist, können sie aufgetaut, künstlich befruchtet und mittels assistierter Reproduktionstechniken in den Unterleib eingesetzt werden. Social Freezing heißt das Verfahren, das von Enthusiasten als endgültiger Befreiungsschlag der Frau gefeiert wird.
Well, first of all, it's not an insurance, it's more like a lottery ticket. They give you a chance to maybe have a child, but it's not a security, it's not sure.
Social Freezing ist keine Versicherung. Es ist eher ein Lottoschein. Man hat die Chance, vielleicht noch ein Kind zu bekommen, aber es gibt keine Sicherheit.
Sagt dagegen Heidi Mertes vom Bioethik-Institut im belgischen Gent. In der Tat gibt es bislang kaum Zahlen, die den Erfolg der Methode belegen. Heidi Mertes hat sich die Praxis des Social Freezing weltweit angesehen. Wunsch und Wirklichkeit klaffen oft weit auseinander.
Im Idealfall würde eine Frau mit 28 oder 30 ihre Eizellen einfrieren. Vielleicht, weil sie gerade eine Beziehung beendet hat und weiß, dass es dauern wird, bis sie jemand Neues gefunden hat. Dann könnte Social Freezing eine gute Sache sein.
Die Realität sieht oft anders aus. Die Frauen sind im Schnitt 38 Jahre alt. Die Folgen bekannt. Je älter eine Frau, desto weniger funktionstüchtige Eizellen können entnommen werden, das Risiko einer Chromosomenstörung steigt und die Erfolgsaussichten einer künstlichen Befruchtung sinken.
So wie es im Moment läuft, denke ich, dass viele Frauen getäuscht werden. Manche Kliniken frieren sogar noch Eizellen von Frauen ein, die über 40 sind. Und die Frauen denken dann, dass sie immer noch gute Chancen auf eine Schwangerschaft haben. Aber in Wahrheit sind sie zu spät dran. Sie hätten ihre Eizellen viel früher einfrieren müssen.
Auch das Social Freezing hat seine Grenzen. Man braucht dafür funktionstüchtige Eizellen. Wenn die ovarielle Reserve schwindet, hilft auch kein Einfrieren mehr. Was weg ist, ist weg. Oder doch nicht?
So, Jonathan Tilley started to work on
Jonathan Tilley war schon vor Jahren der Ansicht, dass Eierstöcke Stammzellen enthalten. Stammzellen, die ein Leben lang neue Eizellen hervorbringen könnten.
Evelyn Telfer, Professorin für Reproduktionsbiologie an der Universität Edinburgh.
Also Tillys Vorstellungen liefen völlig gegen den Strich. Seit den 50er Jahren war die Wissenschaftsgemeinde davon überzeugt, dass Eizellen kontinuierlich verloren gehen, dass sie sich im Laufe des Lebens nicht regenerieren können.
Auch Evelyn Telfer war anfangs skeptisch. Dann hat sie Jonathan Tilley in seinem Labor besucht, damals noch am Massachusetts General Hospital in Boston, und sich die Zellen angesehen, die er im Eierstock gefunden hatte. Das war 2012. Inzwischen hat sie die Zellen selbst aus menschlichem Eierstockgewebe isoliert. Und in der Petrischale, sagt sie, hätten sie sich zu sehr frühen Eizellen entwickelt.
Diese Zellen können isoliert werden aus den Eierstöcken von Frauen, von Mäusen, von Affen. Wir wissen nur sehr wenig über sie. Aber sie scheinen sämtliche Eigenschaften zu erfüllen, die man bei einer ovariellen Stammzelle erwarten würde.
Bis heute tobt ein regelrechter Glaubenskrieg darüber, ob die Stammzellen im Eierstock wirklich existieren. Einige Forscher haben sie, trotz intensiver Suche, nämlich nicht aufspüren können. Andere ärgern sich über die vollmundigen Versprechungen, die Jonathan Tilly formuliert, etwa, dass man mit Hilfe der Stammzellen die Menopause anhalten könne. Interviews mag Jonathan Tilly heute nicht mehr geben. Und auch Evelyn Telfer gerät immer wieder zwischen die Fronten.
Viele meiner Kollegen haben zu mir gesagt, dass ich auf die dunkle Seite wechsle. Sie sagen, wir glauben nicht an diese Zellen. Ich erwarte von niemandem, an irgendwas zu glauben. Ich erwarte, dass wir uns wie Wissenschaftler verhalten und mehr über diese Zellen herausfinden, bevor wir sie abtun. Im Moment wissen wir einfach noch nicht genug, um zu sagen, sie sind die Rettung oder sie sind unnütz.
Eizellen, passgenau hergestellt aus den Stammzellen einer Frau. Stammzellen lassen sich, wenn einmal gewonnen, unendlich vermehren. Die ovarielle Reserve aus dem Labor, sie wäre unerschöpflich. Man bräuchte dafür nicht unbedingt Stammzellen aus dem Eierstock. Vielleicht tut's auch jede andere Stammzelle. Das ist schließlich der Clou an Stammzellen, dass sie sich in alle möglichen Gewebe verwandeln können.
Having children is a big thing. There's a lot of pressure.
Eigene Kinder sind eine große Sache. Die Leute stehen unter einem enormen Druck.
Susanna Schuver de Sousa Lopez, Stammzellforscherin.
Der Druck ist groß und die Frauen werden immer älter. Und die meisten wollen nun mal eigene Kinder haben, keine Adoptierten. Wenn man die Möglichkeit hätte, Spermien und Eizellen im Labor heranzuziehen, das würde einem schon viel Flexibilität geben.
An der Uniklinik in Leiden forscht Susanna Schuver unter anderem mit sogenannten iPS-Zellen, zu Stammzellen umprogrammierten Hautzellen. Die will sie im Labor zu Eizellen heranziehen.
Der Status quo von künstlichen Ei- und Samenzellen, wir können sie definitiv noch nicht komplett im Labor herstellen. Aber wir sind auf dem Weg dahin.
Die natürliche Entwicklung von Keimzellen komplett in der Petrischale nachahmen, davon sind die Forscher noch weit entfernt. Der Prozess ist äußerst komplex. Im Hoden oder im Eierstock wird er von den Zellen in der unmittelbaren Umgebung gesteuert, der sogenannten Nische. Im Labor, sagt Susanna Schuver, seien sie schon froh, wenn sie mit den Stammzellen in der Petrischale die frühesten Entwicklungsschritte einer Eizelle hinkriegen.
Das Interesse ist groß und viele Leute forschen auf dem Gebiet. Aber wir müssen einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen.
2012 ist einem Forscherteam aus Japan der bislang wohl größte Erfolg gelungen. Sie verwandelten Hautzellen von Mäusen in der Petrischale zu ganz frühen Keimzellen, sogenannten Urkeimzellen, und pflanzten diese dann zurück in Versuchsmäuse. Im Mäusehoden entwickelten sich die Urkeimzellen weiter zu Spermien und im Eierstock zu Eizellen. Beide waren funktionsfähig, mit beiden konnten die Japaner Mäusenachwuchs züchten. Seitdem bekommen sie Dutzende E-Mails von verzweifelten Paaren, die sich als Versuchspersonen zur Verfügung stellen wollen. Doch genau hier stößt die Forschung an ihre Grenzen.
Theoretisch könnten wir das, was die Japaner bei Mäusen gemacht haben, ja auch beim Menschen versuchen. Wir verwandeln iPS-Zellen in frühe Keimzellen und transplantieren sie dann in den Hoden von Männern. Aber wahrscheinlich würden wir nie die Erlaubnis für solche Experimente bekommen.
Die Ergebnisse aus Japan verleiten aber noch zu ganz anderen Gedankenspielen. Wenn man aus Hautzellen frühe Keimzellen machen kann, die sich, je nach Umgebung, entweder zu Spermien oder zu Eizellen entwickeln, dann wäre es möglich, aus der Hautzelle eines Mannes eine Eizelle herzustellen, mit einem männlichen Chromosomensatz. Und aus der Hautzelle einer Frau Spermien, mit einem weiblichen Chromosomensatz. Die Grenze zwischen männlich und weiblich verschwimmt. Homosexuelle Paare könnten ihre eigenen Kinder zeugen. Und theoretisch könnte sich ein Mensch sogar ohne Partner fortpflanzen.
That's a tough question. I don't know.
Sagt Susanna Schuwer.
Imagine we would like to have a children. Yeah, why not?
Wenn zwei Frauen ein gemeinsames Kind haben möchten, ja, warum nicht? Am Ende geht es doch nur darum, einen Weg zu finden, zwei Chromosomensätze zu vereinen. Wenn das Verfahren sicher wäre, da wäre ich persönlich liberal eingestellt. Vielleicht ein bisschen zu liberal.
Wie weit sind wir bereit zu gehen für ein genetisch eigenes Kind? Und wie weit dürfen wir gehen? Für viele Bioethiker steht dabei das Wohlbefinden des zukünftigen Kindes im Vordergrund.
So for some new applications, we don't know what the effects on the child will be.
Wir wissen noch nicht, wie sich einige Anwendungen auswirken. Manche Paare sind aber so sehr auf ein eigenes Kind fokussiert, dass sie bereit sind, große Risiken einzugehen, auch für ihr zukünftiges Kind.
Beispiel künstliche Keimzellen. Die Mäuse, die nach den Experimenten in Japan geboren worden sind, mit Hilfe von Eizellen, die zumindest zum Teil im Labor kreiert wurden, diese Mäuse schienen auf den ersten Blick gesund zu sein. Allerdings hatten sie ihrerseits Schwierigkeiten, gesunde Eizellen zu bilden. Und vor Jahren schon hatte eine andere Forschergruppe Mäuse mit Hilfe von künstlichen Spermien gezeugt. Alle Mäusebabys starben kurz nach der Geburt.
Für mich stehen die Ärzte und Wissenschaftler in der Verantwortung. Wenn eine neue Technologie große Risiken birgt, dann sollten wir vielleicht sagen, okay, dann sollten wir es nicht ausprobieren, auch wenn sich manche Paare darauf einlassen würden.
Auch die Uterustransplantation in Göteborg ist umstritten.
Wie bei allen neuen Ansätzen gibt es Gegner und Befürworter. Wir haben die Transplantation wissenschaftlich sehr sorgfältig vorbereitet und den Eingriff jahrelang an Versuchstieren trainiert.
Trotz allem, der Eingriff ist schwierig. Das gibt auch Mats Brennström zu. Entnahme und Transplantation haben bis zu 13 Stunden gedauert. Die Frauen lagen anschließend eine Woche im Krankenhaus. Bei zweien musste die Gebärmutter wieder entfernt werden, weil es Komplikationen gab. Die anderen müssen Immunsuppressiva einnehmen, damit das fremde Organ nicht abgestoßen wird. Dazu kommt das fortgeschrittene Alter der gespendeten Gebärmütter.
Ein älterer Uterus ist nicht unbedingt für eine Schwangerschaft gedacht. Aber wir wissen von künstlichen Befruchtungen, dass sich befruchtete Eizellen immer noch einnisten können, dass Schwangerschaften entstehen können.
Das Kind, das jetzt geboren wurde, wuchs in einem Spenderuterus mit dem stolzen Alter von 61 Jahren heran. Der Junge hat sich völlig normal entwickelt. Die Schwangerschaft verlief allerdings nicht ganz reibungslos. Die Mutter hatte mehrere leichte Abstoßungsreaktionen, die Ärzte aber in den Griff bekamen. In der 32. Woche erlitt sie dann eine Präeklampsie, eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, die möglicherweise durch die Immunsuppressiva ausgelöst wurde. Das Kind musste per Kaiserschnitt geholt werden, ein paar Wochen zu früh.
Eine Schwangerschaft nach einer Uterustransplantation ist immer eine Hochrisikoschwangerschaft. Und genau so sollte sie auch behandelt werden.
Wie weit gehst du für ein eigenes Kind? Es wäre spannend, darüber mit Mats Brennströms Probandinnen selbst zu sprechen. Aber sie geben vorerst keine Interviews. Das war eine der Bedingungen, um an der Studie teilzunehmen.
Natürlich sehen manche in Schweden die Uterustransplantation kritisch. Aber das sind nie Frauen. Es sind immer Männer, ältere Männer. Und wahrscheinlich sind sie deshalb so kritisch, weil sie noch nie mit den betroffenen Frauen zu tun hatten, weil sie Unfruchtbarkeit noch nie als großes Problem wahrgenommen haben.
Manche Ärzte und Forscher, nicht alle, aber selbst wenn es Risiken für das Kind gibt, argumentieren manche, das sei nun mal die einzige Option, die diese Frauen haben.
Heidi Mertes, Bioethikerin.
Das ist ihre einzige Option, sagen sie. Und deshalb müssen wir die Risiken akzeptieren. Und dem kann ich nicht zustimmen. Denn es gibt immer noch eine andere Option, und die ist, keine Kinder zu haben.
Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin scheinen grenzenlos. Noch weiß niemand, ob sie die Versprechen, die sie gibt, wird halten können. Und wie immer wird jede Gesellschaft für sich selbst entscheiden müssen, wie weit sie mitgehen will. Leicht wird das nicht. Denn letztlich liegen die Grenzen für jeden woanders.
Okay, super.
Tag für
dich. Tag für dich.
Elisabeth, die Journalistin aus Kopenhagen, hat die Untersuchung überstanden. Ihre Eierstöcke sehen gut aus. Aber die Ärzte haben eine Endometriose bei ihr festgestellt, eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, die eine Schwangerschaft erschweren kann. Wenn sie ein Kind haben will, sollte sie jetzt damit anfangen. Eine künstliche Befruchtung käme für Elisabeth nicht in Frage. Sie kann sich auch ein Leben ohne eigene Kinder vorstellen. Sie weiß, dass sie eine Ausnahme ist.
Als ich vorhin hier angekommen bin, saß diese Frau im Gang, die sich fest an ihren Mann geklammert hat. Ich habe sie nur eine Sekunde gesehen, aber diese Verzweiflung in ihrem Gesicht, so traurig. Und ich hoffe, dass sie für solche Frauen gute Nachrichten haben.
Für immer fruchtbar, Grenzgänge in der Fortpflanzungsmedizin. Das war eine Kontextsendung von Marike Degen. Es sprachen Axel Gottschick, Marion Meinka und Thomas Lang. Im Nationalrat steht das Thema Fortpflanzungsmedizin für heute Nachmittag auf der Traktantenliste. Die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, soll in Zukunft erlaubt werden, allerdings mit starken Einschränkungen. So sollen nur Paare mit einem Risiko für schwere genetische Erbkrankheiten die Präimplantationsdiagnostik in Anspruch nehmen dürfen. Das bedeutet, dass solche Risikopaare in Zukunft ihre im Reagenzglas befruchteten Eizellen auf genetische Krankheiten untersuchen lassen können, und zwar bevor sie in den Mutterleib eingepflanzt werden. Jegliche weitere Selektion soll aber verboten bleiben. Es dürfen weder das Geschlecht noch sonstige Eigenschaften der Embryonen ausgewählt werden. Weil die Gesetzesänderung aber auch eine Verfassungsänderung notwendig macht, werden zu einem späteren Zeitpunkt auch Volk und Stände noch darüber entscheiden können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.